Vielen Dank, lieber Herr Verleger. Meine Damen und Herren, ich freue mich zunächst sehr, hier zu sein. Die Situation ist, das Thema wird immer schwieriger. Sie merken es ja, er testet mich. Und insofern hat er jetzt zwei Minenfelder gleich mal übereinander gelegt und wir unternehmen jetzt den Versuch, dass ich durchkomme, ohne selbst anschließend er oder sie alle in die Luft zu fliegen. Wünschen Sie uns viel Glück dabei. Über die Vergangenheit zu sprechen ist schlimm genug, in Kombination mit Israel ist nahezu unmöglich. Und doch merken wir, dass es unverzichtbar ist, denn wir werden ja permanent drauf gestoßen. Und interessanterweise sind es ja wieder einmal diejenigen, die uns eigentlich am nächsten stehen, die uns drauf stoßen, nämlich die im weitesten Sinne Liberalkonservativen. Wenn Sie also heute Liberalkonservativen X-Accounts oder Nachrichtenportalen folgen, dann erleben Sie, dass etwa ein Julian Reichelt sagt, die Bombardierung Gazas sei selbstverständlich gerechtfertigt, denn schließlich war ja auch die Bombardierung Dresdens gerechtfertigt. Man musste ja den Willen der bösen Zivilbevölkerung im Dritten Reich brechen. Und wenn Sie dann sehen, was etwa ein Nikolaus Steinhöfel schreibt auf Twitter, dann schimpft er in seiner üblich aggressiven Art gegen all jene, die es wagen, doch zu fragen, ob nicht 10 Auge für ein Auge, nämlich eine Politik im Gazastreifen, die absehbar Flüchtlingsströme in Gang setzt und die auf Zivilbevölkerungsopfer überhaupt keine Rücksicht zu nehmen scheint. Wenn man da bereits fragt, ist das denn korrekt, dann wird man massiv angegriffen. Es hat die Bild-Zeitung geschafft, dass bei der Frage der Zerstörung des Krankenhauses in Gaza, immerhin ein baptistisches Krankenhaus, es bereits als antisemitisch gilt, wenn sie die Frage stellen, ob es nicht auch eine fehlgeleitete israelische Rakete gewesen sein könnte. Das finde ich insofern interessant, weil selbst die New York Times sagt, das Ding ist nicht aufgeklärt. Es ist beides möglich. Und die Baptisten, die anglikanische Kirche in Jerusalem, die Trägerin des Krankenhauses ist, sagt, es war eine israelische Rakete. Das heißt, erstaunlicherweise haben wir aus unserer Seite des politischen Spektrums eine ganze Reihe Leute, die in einem Maße Partei ergreifen in diesem Konflikt, das schwer rational nachzuvollziehen ist. Denn wenn wir auf diesen Konflikt politisch schauen, dann müssen wir zunächst mal sagen, erstens, es ist nicht wirklich unser Konflikt. Zweitens, selbst wenn wir der Auffassung sind, und dieser Auffassung bin ich übrigens von jeher gewesen, dass das Projekt Israel ein insgesamt positives Projekt ist, dass trotzdem bei der Gegenwehr und der Abwehr des Hamas-Angriffes Grenzen zu setzen sind und dass die wesentlichen Sorgen, die wir als Deutsche haben müssten, zwei sind, nämlich erstens, es darf keine neuen Flüchtlingsströme geben. Warum konkret? Weil wir 5 Millionen palästinensische Araber als völkerrechtlich anerkannte Flüchtlinge haben. Das heißt, wenn die sich auf den Weg machen, bei der jetzigen Rechtslage ist hier Land unter. Und das zweite große Thema ist, wenn dieser Konflikt die gesamte islamische Welt einigt, dann ist ja auch Land unter. Das heißt, ein rationaler Politiker würde immer sagen, wir müssen diesen Konflikt eindämmen und wir müssen verhindern, dass die Gegenreaktion der Israelis auf den Hamas-Angriff so verheerend ist, dass diese beiden Schreckensszenarien eintreten. Und als aber mein Parteichef Tino Chrupalla genau das ausgesagt und getwittert hat, Flächenbrand vermeiden, Deeskalation und Diplomatie, ist er auch aus der eigenen Partei und ist er aus dem gesamten liberal-konservativen Spektrum in einem Maße angegriffen worden, das jeder Beschreibung spottet. Das bedeutet doch ganz offensichtlich, dass Leute, die uns politisch nahestehen zu dem Thema, Meinungen vertreten, die nicht dem rationalen politischen der Interessenabwägung folgen, die auch nicht deutscher Interessenwahrnehmung folgen, sondern die anderen Punkten folgen. Und denen können wir uns auf die Spur machen und dann werden viele Dinge, denke ich, klarer. Nun, das erste Interesse, das man haben kann, sich im Nahostkonflikt sehr, sehr stark zu engagieren, ist religiöser Natur. Sie können der Meinung sein, und das sind insbesondere Baptisten, dass das Armageddon ein wünschenswerter Zustand ist, und dass dieser nun unmittelbar bevorsteht. Da weiß ich, dass ich immer bei deutschem Publikum auf Unverständnis stoße, aber namentlich unter den Evangelikalen in den Vereinigten Staaten ist es eine durchaus weit verbreitete Meinung. Allerdings sind in den deutschen Liberalkonservativen die Evangelikalen eine kleine Minderheit. Das heißt, das kann nicht maßgeblich sein. Sondern was nach meinem Eindruck maßgeblich ist, ist, dass die Identifizierung mit Israel ein Ersatz für die fehlende Identifizierung mit dem eigenen Vaterland, mit Deutschland ist. Und wir haben das etwa bei dem Vorstandsvorsitzenden des Springer Verlages, bei Herrn Döpfner. Da hat man ja Chatnachrichten geleakt und eine lautete Israel my country, passenderweise auch auf Englisch. Das heißt, die Verteidigung Israels wird jetzt wahrgenommen als die Verteidigung des eigenen. Die Identifizierung mit dem Land Israel geht weiter als die Identifizierung mit Deutschland. Denn würde man sich mit Deutschland identifizieren, müsste man ja vor den klaren Bedrohungslagen, Flüchtlingsstrom und Vereinigung der islamischen Welt gegen den Westen Sorge haben. Das ist eine solche Identifizierung mit dem Fremden über das eigene, ist bemerkenswert. Und das sage ich als jemand, ich wiederhole es noch einmal, der auch regelmäßig schon kritisiert wurde, weil er pro-israelische Positionen hat. Aber meine pro-israelische Position geht natürlich nicht über meinen eigenen Patriotismus. Das heißt, in der Moment des Krieges muss man ja Prioritäten setzen. Und die Prioritätssetzung ist erstaunlich. Nun, wie wird dies begründet? Wie wird es mündlich oder schriftlich begründet und was, glaube ich, ist der wahre Grund? Als Begründung taugen in erster Linie ein Einsatz für westliche Werte. Man sagt also, man hätte eine Wertegemeinschaft und die müsse man verteidigen in einem Kampf der Kulturen. Das ist eine mutige Aussage. Ich erinnere an einen jüngsten Tweet der israelischen Botschaft, wo man die israelische Fahne mit einem Regenbogen umrandet hat und gesagt hat, wir stehen für dieselben Werte. Also wenn es um einen Einsatz für die Regenbogenfahne geht, A, glaube ich das nicht, weil ich tatsächlich Israel nicht als so stark in dieser Regenbogen-Ideologie verhaftet sehe. Zum Zweiten, es sind zumindest nicht meine Werte. Das Zweite, was immer natürlich argumentiert wird, es geht gegen den Islam. Und das ist, gemessen an der Geschichte, die wir alle haben, ist es ja ein ganz großes Thema. Also damals so in den Nullerjahren war ganz klar, dass wir den Islam als eine sehr, sehr starke Bedrohung auch durch diese Terrorwelle wahrgenommen haben. Das tun wir heute nicht mehr. Aber da sind nachlaufende Tendenzen denkbar. Und trotzdem kann man auch mit der Angst vor dem Islam das nicht erklären, denn auch ein durchschnittlich Gebildeter müsste ja erkennen, dass die jetzige Politik dazu führt, dass die islamische Welt eher radikalisiert wird und die Terrorgefahr steigt. Von daher glaube ich tatsächlich, dass es hier um eine ganz eigenartige Vergangenheitsaufarbeitung geht, der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und dass dieser Krieg nunmehr auch als Katalysator dient, im Bereich rechts der Mitte die einen von den anderen zu trennen. Und insofern passen die Themen tatsächlich zusammen, auch wenn sie beide vermint sind. Was spricht dafür, dass es hier um ein Vergangenheitsbewältigungsding geht? Das erste ist, dass es einen eklatanten Ost-West-Unterschied gibt. Die massive Israel-Freundlichkeit über die eigenen Interessen hinweg ist nach meiner Beobachtung ausschließlich auf Westdeutschland beschränkt. Das heißt, ohne eine bundesrepublikanische politische Sozialisation ist ihnen das fremd. Das hat etwas damit zu tun, dass die NS-Aufarbeitung im Osten und im Westen verschieden gegangen ist. Wir können also daraus lernen, dass die Sehnsucht nach einem Ersatznationalismus und damit natürlich auch die Infragestellung des eigenen Patriotismus ein westdeutsches Problem ist. Warum ist es so? Weil zumindest im Osten zwei Dinge passierten. Erstens, man hat den von oben verordneten Antifaschismus der Kommunisten eh nicht ernst genommen, wenn man auf sich gehalten hat. Und das Zweite, selbst wenn man auf ihn gehalten hat, dann war es ja nur, dass man die deutsche Nationalgeschichte rot eingefärbt hat. Es gab eine geschichtspolitische Wende 1978 und ab da hat man behauptet, dass die deutsche Nationalgeschichte positiv sei und sie wäre quasi in die DDR hereingemündet als positive Geschichte und der Nationalsozialismus wäre ein Irrweg, ein Ausrutscher, letztlich auch etwas gar nicht so sehr Deutsches, sondern eben etwas imperialistisch-kapitalistisches gewesen. Insofern ist niemand, der im Osten sozialisiert ist, mit der Vorstellung aufgewachsen, dass seine eigene Nationalität etwas Negatives ist. ist er im Osten sozialisiert worden als Regimekritiker. Dann war er sowieso, dann sehnte er sich ja ohnehin dazu, die Kommunisten loszuwerden und wieder in die Normalität des demokratischen Nationalstaats einzutreten. Ist er kommunistisch sozialisiert worden? Da hat er halt geglaubt, dass die deutsche Nationalgeschichte das Vorspiel des Arbeiter- und Bauernparadieses gewesen sind. Aber die Vorstellung, dass die deutsche Nationalgeschichte, die deutsche Kultur das Vorspiel für den Nationalsozialismus geworden ist, dass quasi Auschwitz der Kulminationspunkt deutscher Traditionslinien ist, die ist in Ostdeutschland weder bei den Kommunisten noch bei den Antikommunisten auch nur vorstellbar gewesen. Das ist ein Lernprozess, der mich dann irgendwann Ende der 90er Jahre erreicht hat. Gott sei Dank war es da schon zu spät. Das heißt, dieses Problem ist zunächst einmal auf Westdeutschland beschränkt. Und jetzt sehen wir tatsächlich, dass hier Leute in einem Maße sich ausleben, wie ich es nicht mehr für möglich gehalten hatte. Das erste ist, dass man alle Vorstellungen von einem Recht zum Krieg und einem Recht im Krieg über Bord geworfen hat. Darauf weisen wir in Dresden immer am 13. Februar hin. Hatte Großbritannien im Zweiten Weltkrieg ein Recht zum Krieg? Ja, hatte es. Hatte es deshalb im Krieg das Recht, die Innenstädte und die Zivilisten zu bombardieren? Selbstverständlich nicht. Hat Israel das Recht zum Krieg, nachdem die Hamas angegriffen hat? Ja, hat es. Selbst unter der Einschränkung des Besatzungsstatuts, wenn man das völkerrechtlich sieht, hat es deshalb das Recht, keine Rücksicht auf Zivilisten zu nehmen? Nein, hat es nicht. Und das wird abgeräumt. Das Zweite ist, wir erleben tatsächlich in Blogbeiträgen und so weiter ein Ausmaß auch an Menschenfeindlichkeit und Unmenschlichkeit, das ich erschreckend finde. Schauen Sie, ich bin nun sicherlich kein großer Fan der palästinensischen Bevölkerungsgruppe innerhalb des arabischen Volkes. Das ändert aber nichts daran, dass das Menschen sind, die selbstverständlich auch leben wollen. 50% der Bevölkerung im Gazastreifen sind unter 18 Jahre. Da kann ich mich ja nicht hinstellen und sagen, wir vertreiben jetzt mal 1 Million. Das wird aber explizit gerade rechts der Mitte gefordert, sodass hier teilweise alle Hemmungen fallen. Warum fallen alle Hemmungen? Nach meiner Einschätzung, weil man endlich mal auf der Seite der Guten stehen möchte. Man benutzt es also als Vehikel, das, was man selbst als Defizit empfindet, dass man ein Deutscher ist und damit sich selbst in irgendeiner Form affiliert mit dem, was im Nationalsozialismus an Schlimmem geschehen ist, dass man das ausgleichen will durch ein 150-prozentiges Eintreten für diejenigen, die damals die Opfer gewesen sind. Das heißt, man schlüpft in die Rolle der vermeintlichen Opfer, der vermeintlichen Guten, um endlich das hinter sich zu lassen, was man selbst als Belastung empfindet. Das ist also ein Deutlichwerden der eigenen Nationalneurosen. Und erstaunlicherweise ist dies bei den sogenannten bürgerlichen Liberalkonservativen deutlich kräftiger ausgeprägt als bei den Sozialdemokraten und den Linken. Das ist ein bemerkenswerter Selbstoffenbarung des deutschen Bürgertums, die mich im Übrigen selbst erschreckt hat. Also in meinem Buch finden Sie dazu noch nichts. Und das hätte eigentlich reingehört. Das ist das eine. Das zweite ist, dass uns damit aber auch Möglichkeiten und Fenster geöffnet werden, über die eigene Geschichtspolitik zu sprechen. Denn wenn es offensichtlich so locker leicht ist, wie ein Julian Reichelt zu sagen, dass die Bombardierung Dresdens gerechtfertigt war, dann muss es auch möglich sein, ihm zu widersprechen. Das ist auch geschehen. Wenn also offenbar man sagt, dass Verbrechen an der Zivilbevölkerung zulässig sind im Rahmen einer Gegenwehr, dann sollten wir aber auch mal wieder über die im Rahmen des Krieges erfolgten Verbrechen an Deutschen sprechen. Wir müssen also die Möglichkeit sehen, dass viele Dinge, die bislang tabu gewesen sind, ja in einem Moment sagbar werden. Denn das, was zurzeit gesagt wird über den Konflikt im Nahen Osten, über die Zulässigkeit der Aktionen gegen die Zivilbevölkerung, aber auch in Bezug auf die Bürgerrechte derjenigen Muslime, die bereits in Deutschland sind. Das übersteigt ja alles, was wir je gesagt haben. Ich habe nie gesagt und werde nie sagen, dass Menschen, die eingewandert sind, hier kein Versammlungsrecht haben. Das wird mittlerweile mainstreammäßig gefordert. Ich habe nie gesagt und werde nie sagen, dass die Versammlungsfreiheit, egal ob von Eingeborenen oder von Eingewanderten oder Autochtonen, davon abhängt, wofür sie demonstrieren. Das wird jetzt behauptet. Wir haben Auftritte von Friedrich Merz vor der Jungen Union, wo er mit tränenerstickter Stimme empfiehlt, man solle jetzt in die Synagogen gehen und sich Geschichten aus Israel anhören. Das meint er ernst. Das heißt, man hat ja in dieser Auseinandersetzung, in der man sich jetzt wähnt, Grenzen eingerissen, von denen einige zu Unrecht bestanden, einige durchaus zu Recht. Aber wir müssen doch feststellen, dass ein Feld eröffnet wurde, das jetzt auch offen steht, damit wir es mit unseren Inhalten füllen. Und diese Inhalte heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen, inwieweit sind Kollateralschäden unter der Zivilbevölkerung erlaubt und nützlich, sprechen wir darüber. Wenn wir jetzt über die Frage sprechen, inwieweit sind Opfer zulässig oder unzulässig, dann sprechen wir doch mal über deutsche Opfer. Das heißt, ich meine, dass wir zwei Dinge zurzeit feststellen können. Das eine ist, der Krieg ist ein Katalysator, der uns deutlich macht, wer wo steht. Wer stellt deutsche Interessen über israelische Interessen und wer stellt israelische Interessen über deutsche Interessen? Das ist übrigens ein Kampf, den wir nicht verlieren können. Die Umfragen sind eindeutig. 80% der AfD-Anhänger verneinen eine besondere Verantwortung Deutschlands für Israel. Das ist ein erstaunlicher Gegensatz übrigens zu den Funktionären, wo der Anteil, ich würde sagen, 50-50 ist. Das ist die erste Frage. Wir stehen dazu, deutsche Interesse über andere zu stellen. Bei aller Sympathie für die Existenz von Israel, auf die ich übrigens Wert lege, dass ich die immer vertreten habe. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir halten daran fest, dass wenn wir von Recht im Krieg und Recht zum Krieg reden, dass das unteilbar ist. Es gibt nicht ein Recht der einen, Zivilbevölkerung in Anspruch zu nehmen im Rahmen kriegerischer Handlungen und ein Recht der anderen nicht. Wenn also unsere Gegner meinen, Dresden war zulässig und deshalb ist Gaza zulässig, dann antworte ich, Dresden war unzulässig und Gaza ist auch unzulässig. Wenn wir also über solche Fragen diskutieren, diskutieren wir sie nicht nur bezogen auf den Nahen Osten, sondern wir übertragen dieselben Diskussionen, die uns aufgezwungen werden, bitteschön auch auf unsere eigenen Erfahrungen. Und das Dritte ist, dass wir nunmehr auch ganz klar sagen können, wer heute meint, er müsse fremde Kriege zu eigenen machen, um aus der eigenen Geschichte zu fliehen, der gehört nicht zu uns, sondern zu uns gehört derjenige, der eben die eigenen über die Fremden stellt und der genau weiß, wo er verortet ist. Und deshalb sehe ich diesen Konflikt zunächst einmal als einen Augenöffner über die Positionen, die vertreten sind. Das ist relativ unspektakulär. Ich gebe zu, dass ich bei einigen erschrocken bin über die Kaltherzigkeit. Das sage ich als jemand, der den Islam nicht besonders schätzt, der Israel eher schätzt, aber die Kaltherzigkeit der deutschen Beobachter an dieser Sache geht mir zu weit. Und das Dritte ist, es eröffnen sich Diskussionsfenster für die eigene Geschichtsaufarbeitung und da ist einiges zu tun. Ich kann das kurz umreißen. Ich glaube, dass wir mit unserer Geschichte lernen müssen, leben müssen. Also ich gehöre nicht zu denen, die der Meinung sind, man müsse das umdeuten oder verleugnen. Wir sollten über die Geschichte so sprechen, wie sie geschehen ist und uns auch nicht schönreden. Zweitens, wir sollten festhalten, dass wir die Kinder unserer Vorfahren sind und nicht die Richter unserer Vorfahren. Ich bleibe also dabei, unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Schon gar nicht sind wir es, die das zu entscheiden haben. Wir stehen zu unserer Geschichte, aber wir stehen zu gut wie zu schlecht. Drittens, wir müssen aufhören, diese Geschichte komplett als Tabu zu begreifen. Dazu werden wir ja gezwungen. Insofern bin ich auch dankbar, wenn wir jetzt zum Beispiel mal über die Frage sprechen, wer kann denn von Ihnen Verbrechen an Deutschen aufzählen? Wer hat eine Vertreibungsbiografie von Ihnen? Es ist an der Zeit, auch das zu problematisieren. Ich glaube, dass wir da näher kommen. Und warum ist es so wichtig? Auch ich habe das vielleicht etwas unterschätzt, die Bedeutung der Vergangenheitspolitik. Nun, genau diejenigen, die jetzt so stark pro-israelisch argumentieren, beweisen ja die Bedeutung der Vergangenheitspolitik. Denn ich bleibe dabei, das entscheidende Motiv dieser Politiker besteht ja darin, aus der eigenen Geschichte zu fliehen. Israel, my country, und nicht Deutschland, mein Vaterland. Und dem müssen wir eins entgegensetzen, Deutschland, mein Vaterland und Israel, our friend, aber eben auch the Muslim world ist unser Freund. Politik aus den eigenen Interessen heraus. Von daher Zeitenwende auch insofern. Und Wo wird es hinführen? Ich denke, es wird in unsere Richtung führen. Ich habe mir nämlich mal angeschaut, wie die Alterskohorten derjenigen sind, die jetzt plötzlich erklären, israelische Interessen sind stärker als deutsche Interessen. Es ist doch eher die Boomer-Generation. Unter den jungen Leuten haben wir es nicht. Wir haben es auch in der Partei nicht unter den jungen Leuten. Von daher, diejenigen, die nachkommen, teilen das nicht in dem Maße. Das heißt also, offensichtlich kommt eine Generation, die kein Problem mit der eigenen Nationalität hat. Und von daher, wenn diese Klarheit sich durchsetzt, wäre ich zufrieden. Sie sehen mich also angesichts dieses Konfliktes zum einen überrascht über die Reaktion des einen oder anderen, aber doch insgesamt hoffnungsvoll, dass wir eine vernünftige Lösung finden können. Und diese vernünftige Lösung ist eben, wir sind Freund von Israel, aber wir haben keine besondere Verantwortung. Wir werden in dieser Situation unsere Interessen verfolgen und diese Interessen heißen keine weiteren Flüchtlinge, keine Einigung der islamischen Welt gegen uns und alles, was wir gesagt haben über die Probleme islamischer Einwanderung, ist bestätigt worden und auch darauf kann man in zukünftigen Diskussionen über weitere Masseneinwanderung aufbauen. So, und nun können wir darüber diskutieren, denn die Kombination ist minenreich genug. Und ich hoffe, dass noch niemand von Ihnen den Eindruck hatte, dass er bereits jetzt auf eine getreten ist. Das werden wir auch den Abend heute durchhalten. Vielen Dank.